Es ist früh heute Morgen, Vivi.
Ja, es erinnert mich an alte Zeiten. Weißt du noch, am Anfang haben wir immer so früh aufgenommen.
Das stimmt.
Da waren wir immer der frühe Vogel. Und dann irgendwann haben wir das ein bisschen verloren, weil dann kamen so krass unterschiedliche Tage dabei, an denen wir aufgenommen haben. Oft auch nach der Arbeit, da ging gar nichts mehr. Aber heute, guck's dir an. 8 Uhr in der Frühe, wir sind am Start.
Fit und fröhlich.
Ich fühle mich wirklich fit und fröhlich.
Ja, ich kann das Wetter nicht mehr. Also es wird Zeit, dass es wieder ein bisschen kälter wird.
Ja, aber jetzt gerade geht's bei mir in der Wohnung noch. Ich habe heute Nacht alles aufgestellt, was man aufstellen konnte. Dann ist es zumindest jetzt mal ein bisschen runtergegangen. Gut, das wird sich in einer Stunde erledigt haben, aber ist ja egal. Man nimmt, was man kriegt.
Das ist richtig.
Ich fahre gleich noch zu einer Freundin, die wohnt im Dachgeschoss.
Oh.
Ja.
Habe ich auch hinter mir.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so sein wird.
Kennst du noch meine Dachgeschosswohnung? Ja, oder?
Nee.
Na, da
ich
habe
dich schon im Hexenhäuschen kennengelernt. Ja.
Ja, stimmt. Ja, das war vor deiner Zeit. Oh ja, da war es auch immer herrlich warm. Da konntest du aus Spiegelei brutzeln, ohne Herd anzumachen.
Oh Mann, sollen wir mal heute recht zügig starten?
Ja.
Weil das Kapitel ist tatsächlich das längste, das wir, glaube ich, bisher in diesem Buch hatten fast, oder?
Ja, aber auch schon krass wieder Kapitel 8, ne? Wir sind schon wieder 8 Wochen in Iron Flame drin.
Ja. Es ist auch das Kapitel, bei dem ich bis jetzt das meiste aufgeschrieben habe, seit wir mit Iron Flame gestartet sind.
Und ich finde, es ist jetzt von so Knall auf Fall, dass uns Rebecca noch mal zeigt, so, wir sind hier eigentlich in einem Buch, wo gekämpft wird und Leute sterben. Hatten wir jetzt 7 Kapitel nicht, also werden hier jetzt mal für 7 Kapitel alle abgefackelt.
Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist, an dem wir aufnehmen?
Conscription Day?
Ja, genau. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, was Rebecca da so heute raushaut. Erst habe ich überlegt, den Leuten heute Morgen schon einen Post zu machen, aber dann dachte ich, nee, Rebecca macht heute 100% irgendwas. Und wenn es nur eine Erinnerung ist, dass Conscription Day ist, ich warte mal, was da so kommt und dann wird es natürlich direkt in die Story gehauen bei uns.
Aber passt ja dann, dass wir jetzt aufnehmen an dem Conscription Day der neuen Rookies.
Richtig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass wenn der Podcast nicht erst in ein paar Wochen veröffentlicht werden würde. Oh Gott.
Ja, ist richtig.
Also wir haben wirklich auch fast genau ein Jahr gebraucht, bis wir wieder beim Conscription Day angekommen sind mit unserem Podcast. Also wir haben uns der Story extremst gut angepasst, würde ich mal sagen.
War natürlich genauso geplant.
Also Leute, fröhlichen Conscription Day, zu dem wir diese Aufnahmen starten. Wenn ihr sie zu hören bekommt, da sind die schon alle wieder ein paar Wochen im Training.
Mein Kalender sehe ich gerade, ich wollte gerade gucken, wann die Folge rauskommt. Mein Kalender ist noch im Juni-Modus.
Ah, supi. Dann läuft's ja.
Ja.
Nee, pass auf. Also die Kapitel 6 kommt jetzt am, was ist das?
Der 20.
Dann kommt Kapitel 7 am 27.
Mhm.
Und dann kommt das Kapitel ja schon Anfang August raus.
3. August wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja. Nee, mein Hurricanes-Kalender muss ich mal eins weiterblättern.
Ich meine Henry Cavill-Kalender auch. Aber ich will ihn nicht weiterblättern. Das aktuelle Bild ist so schön. Also ich habe es schon gemerkt, ich müsste weiterblättern. Aber das habe ich hart ignoriert, weil es ist schon ein sehr schönes sommerliches Bild. Er hat sich den Temperaturen angepasst, mit wenig Kleidung.
Aber im Juli ist doch auch noch Sommer.
Ja, ist auch ein schönes Bild, aber ich strecke das, weil es kommen ja auch wieder die Herbstmonate, wo er wieder Kleidung anhat im Kalender. Und dann strecke ich das bis dorthin.
Okay, alles klar. Dann, wie kommen wir jetzt von Henry Cavill zu Brennan?
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.
Ach so, ich dachte gerade, warum Brennan? Ach so, machen wir danach Trigger und Spoiler?
Nö.
Und Zusammenfassung?
Ich hab jetzt, das war die einzige Überleitung, die ich mir jetzt überlegen konnte.
Okay. Okay, gut. Trigger hast du ja schon fast eigentlich für uns abgehakt. Willst du es nochmal sagen?
Es sterben viele. Sehr, sehr viele.
Gut. Sehr schön. Spoiler. Ja, ich erwähne da ein paar Leute, die erst später in Iron Flame wieder auftauchen. Oder Dinge, die passieren. Hau ich da schon raus, würde ich mal sagen.
Okay. Sehr gut. Kapitel 7. Wir waren im Archiv.
Ja, davor waren wir nicht davor noch in diesem Kurs mit dem neuen Professor.
Ach ja, stimmt.
Der keinen Bock hatte.
UK.
Grady. Der ja. Grady. Der hatte doch keinen Bock.
Genau.
Der war doch auch wegkomplimentiert worden mit. Wir haben doch vermutet, dass der mit Varish aus Samara zusammen wegkomplimentiert wurde.
Genau.
Und musste jetzt dieses Überlebenstraining übernehmen.
Richtig. Ja. Ja, und danach waren wir im Archiv. Wir haben Name? Jesenia. Oh Gott. Wir haben Jesenia mal nochmal getroffen und ja, wollten jetzt von ihr Bücher haben, um das mit dem Schutzzauber rauszufinden. Bisschen sehr optimistisch von Violet.
Kannst ja mal probieren.
Ja, es ist halt, die ältesten Bücher sind halt maximal 400 Jahre alt und der Schutzzauber wurde vor 600 Jahren erstellt. Also das passt ja zeitlich schon mal nicht, aber ist okay.
Ich wollte gerade sagen, da bist du schon großzügig.
Ja.
Ich glaube, die meisten Bücher, die sind aus der frühen Neuzeit. Ja.
Sehr gut. Wir sind, wie gesagt, im Vorwort beim Buch von Brennan auf Seite 84. Und jetzt geht's halt um das Viadukt. Also das Vorwort passt mal wieder wie Arsch auf Eimer. Das hat aber die letzten Male immer sehr, sehr gut gepasst. Brennan sagt halt, es ist das eine, im ersten Jahr den Viadukt überqueren zu müssen. Es ist was anderes, wenn man jetzt zuschaut und sieht, wie die Mücken auf einmal da runterfallen.
Mm, ja. Kann ich auch nachvollziehen, weil an dem Tag, an dem du da drüber gehst, dadurch, dass du das Viadukt ja nur im letzten Moment siehst, quasi so bei den zwei Anwärtern, die vor dir dran sind, und sobald du auf der anderen Seite runter bist, siehst du ja auch nicht mehr, was hinter dir passiert, hast du nicht diese Dauerschleife von, es geht ja schon lang, das geht ja morgens um 9 Uhr gleich hier los, und dann geht das ja wirklich bis in die Abendstunden. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Leute du da kommen und gehen siehst, das ist halt schon nochmal eine neue Hausnummer. Und er sagt ja dann auch, wenn du es irgendwie in der Hand hast, dann schau am besten nicht zu. Ich weiß aber nicht genau, wie hier die Dienste verteilt wurden. Weil Nadine zum Beispiel, das kommt ja gleich eine Seite weiter, die hat ja gar keinen Dienst an dem Tag. Die hätte quasi Urlaub, nennen wir es mal so. Und dann weiß ich jetzt nicht genau, untersteht das dem Geschwaderführer, sprich hat Dane die vielleicht eingeteilt, diese Dienste? Und hat er extra Violet da bei ihm eingeteilt, weil er gehofft hat, er hat mal wieder die Chance, irgendwie mit ihr ein Gespräch anzufangen?
Ich vermute, dass die Geschwader ihren Dienst haben quasi. Also dass immer das vierte Geschwader sitzt immer dort
am Turm,
genau, und
ja.
Begleitet die vorm Viadukt.
Mhm.
Dann das, keine Ahnung, dritte Geschwader nimmt sie auf. Das zweite guckt, dass die nicht alle sich verkloppen, wenn sie auf dem Hof sind und so weiter und so fort. Und dann denke ich, dass die Geschwaderführer sagen, okay, die Staffel, ihr macht das jetzt. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass Dane da gedacht hat, oh, ein Gespräch wäre doch bestimmt schön. Und welchen Job dann wer hat, das war ja Rhiannons.
Genau, Ansage. Weil er wusste ja nicht, dass Nadine gar keinen Job hat zum Beispiel.
Genau, ja.
Ja, okay, das wollte ich nur noch fragen. Aber ich finde Brennans Tipp hier nachvollziehbar.
Oh ja.
Weil ich glaube, man muss sich emotional da abkanzeln oder auch wirklich vielleicht ein bisschen kühler werden. Sonst kommt man ja mit diesen ganzen Verlusten überhaupt nicht mehr klar.
Ja,
das geht ja nicht. Wie willst du da als normaler Mensch dabei zuschauen, wenn du nicht Varish bist, ne?
Ich glaube, dass es auch einige Kadetten gibt, die da grinsend zuschauen. Ein Jack Barlow würde es auch sehr feiern, glaube ich.
Ja, bestimmt.
Aber jeder, der so ein bisschen Herz hat, dem tut das schon weh, die Fallen zu sehen.
Mhm.
Ja.
Okay.
Wie du sagst, wenn wir mit dem Kapitel jetzt anfangen, oder hast du noch was zum Vorwort?
Nein.
Gut.
Alles gut.
Es ist 9 Uhr Und sie gehen jetzt diese ganzen Treppen in Richtung Viadukt hoch. Wir erinnern uns, damals sind da schon zwei runtergefallen. Also die haben es nicht mal, oder drei sogar, die es nicht mal geschafft haben. Nee, einer ist runtergefallen, auf zwei drauf, hat die abgeräumt.
Ich wollte gerade sagen, der hat die anderen wie eine Bowlingkugel. Das war doch noch unser Kopfkino, dass der wie eine Bowlingkugel da den Strike runter mitgenommen hat.
Genau. Ja, also das ist schon mal diese erste Hürde, diese Treppe, diese gewundene Treppe ohne Geländer hochzugehen. Violet sagt hier schon, sie versucht es gar nicht erst, sich die Gesichter anzuschauen und vielleicht sogar zu merken. Rhiannon ist, glaube ich, schon so ein bisschen hibbelig. Also sie sagt ja auch, oh, sie geht jetzt hinauf. Nadine ist so wieder übermäßig cool, was sie ja öfters versucht zu spielen, ob sie es wirklich ist, sei dahingestellt. Und sagt dann ja auch, oh ja Gott, sie sehen aber nervös aus. Ja gut, also kann ich verstehen, ich wäre auch nervös.
Ja, aber eine Sekunde später kommt dann wieder so ein kleines bisschen dann doch ihre fürsorgliche Ader durch. Also ich meine jetzt bei Nadine, weil sie dann ja sagt, okay, das Wetter ist nicht so schlecht wie letztes Jahr. Hoffentlich überleben es also mehr. Das heißt, ich glaube schon, dass die auch eher zu diesem Team Violet gehört, dass die grundsätzlich sich schon Sorgen um die macht, versucht aber das gerade ganz weit von sich zu schieben. Das Coole ist bestimmt so eine Art auch Schutzpanzer bei ihr. Aber dann kommen so manchmal so kleine Kratzer in dieser Rüstung. Und dann denke ich mir immer, ach komm, sie ist eigentlich doch dann eine ganz gute.
Ja, ich glaube, wenn du mal so hinter diesen harten Kern geschaut hast, hat sie auch ein weiches Herz.
Ja, genau. Anders du ist hast da, das schon richtig. Entschuldigung, mach weiter.
Nee, ich wollte nur sagen, anders ist da Rhiannon, ne, die dann direkt sagt, boah, ich hätte es ohne Violet gar nicht geschafft. Ne, die hat mit mir den Schuh getauscht, wir erinnern uns. Und Violet will das dann so ein bisschen von sich wegschieben und sagen, ja gut, ich habe dir nur etwas mehr Halt gegeben, den Rest hast du alleine geschafft. Aber da ist Rhiannon so ein bisschen anders als Nadine.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass Nadine halt ihren Anhang erstmal halt verloren hat. Die war ja in der anderen Staffel, die wurden ja dann zusammengelegt und sie hat ja aus ihrem, nennen wir es mal, ersten Bekanntenkreis dort, hat sie ja jetzt gar keinen mehr mittlerweile. Und ich denke auch, dass das für die gar nicht so leicht war, weil Rhiannon und Violet hatten ja ab Tag 1 so diesen Vorteil, dass die sich direkt verbrüdert haben. Ja, mit wem hat Nadine das vielleicht gemacht? Wen hat die da schon als ihre Vertraute oder ihren Vertrauten verloren? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, ne? Was ich jetzt aber sagen wollte, ist, die sind ja auch wirklich nur zu viert hier. Also Riddock ist uns im Moment mal noch ein bisschen verloren gegangen. Sawyer ist nicht am Start. Es sind wirklich nur, wie du gesagt hast, Rhiannon, Nadine, Violet und dann der gute Dane, der ja jetzt im Moment hier die Rolle von Zayden ausfüllt. Er ist ja jetzt Geschwaderführer. Er hat dieselbe Position eigentlich wie der im Vorjahr. Und vielleicht muss da ja auch, wie du sagst, immer jemand genau von diesem Rang stehen. Vielleicht ist das eine feste Vorgabe, dass das so ist. Dane ist jetzt hier der unsympathischste von den Vieren. Also Rhiannon, na, ich finde schon ein bisschen.
Von den Vieren, ich weiß, was du meinst mit unsympathisch, aber an sich macht er hier jetzt erstmal noch nichts. Also er steht ja einfach nur da. Violet hat halt wirklich Angst vor ihm, ist falsch gesagt, aber sie ist schon nervös, weil sie Angst hat, dass er mit seinen Patschefingern ankommt und sie antatscht. Aber an sich macht er hier jetzt erstmal nichts Schlimmes. Er erinnert sie halt einfach nochmal dran, pass auf, das ist eure Aufgabe. Ne? Letzte Aufzeichnung vor dem Viadukt. Lasst euch nicht, was auch immer er da noch sagen möchte.
Bei mir stand don't engage. Also bei mir wollte der gerade sagen, dass sie bloß nicht mit den Anwärtern irgendwie groß ins Gespräch kommen sollen. Weil okay, die dürfen ja keine Tipps geben. Das wird ja nachher wichtig, wenn Sloan da antritt. Weil da verstößt quasi Violet gegen diese Regel.
Genau.
Und das wollte er hier sagen. Also ich glaube, bei mir ist es durch das Engage deutlich klarer formuliert.
Ja, ich habe es vermutet, aber mit lasst euch nicht zu Tipps herab. Oder keine Ahnung, hätte man ein, zwei Wörter mehr hätten noch geholfen. Ich finde es hier auch nicht in Ordnung, dass Violet ihn dann so mit wir kennen die Regeln so abtut. Es ist halt nun mal seine Aufgabe, da jetzt noch mal klar anzusagen, was sie machen müssen.
Ja, ich war auch zumindest froh, dass er uns davor diese Infos mit den Drachen gegeben hat. Obwohl ich ein bisschen überrascht war, dass die jetzt schon wissen, beziehungsweise dass er als Geschwaderführer jetzt schon am Conscription Day weiß, wie viele Drachen bereit sind, beim Threshen sich zu binden. Dass vielleicht das ein Professor weiß oder Professor Kaori oder, ne? Oder dass die Drachen darüber schon kommunizieren, ist ja eine Sache. Aber wie kommt's denn, dass Dane als Geschwaderführer hier schon diese Info hat? Als so wichtig habe ich den jetzt erstmal da nicht wahrgenommen. Beziehungsweise diese Info, warum braucht man die hier schon? Warum hat er die? Hat er die von Papa bekommen? Oder bekommt die jeder Geschwaderführer?
Ich fand das jetzt hier gar nicht so abwegig, dass die das schon wissen. Also ich finde immer noch die Vorstellung lustig, wo die Drachen sich auf eine Liste eintragen. Ja, ich würde gerne binden. Das war eher dann so mein Gedanke. Da muss ich an unser Reel von vor einem Jahr denken. Aber so abwegig fand ich das hier jetzt nicht, dass das vielleicht in der Führungsriege gesagt wurde oder dass er das wirklich von seinem Vater weiß. Fand ich jetzt hier weder schlimm noch komisch. Okay.
Also vielleicht nutzen dann die Drachen auch diese kurze Woche Pause, um da sich drüber zu unterhalten. Keine Ahnung. Vielleicht ist das bei denen auch die Lagebesprechung dann in der Zeit. Es sind auf jeden Fall 10 Drachen weniger als noch im Jahr davor. Also in dem Jahr, als Violet zum Threshen angetreten ist, waren es 101 Drachen. Und jetzt sind es 91 Drachen. Das heißt, wenn man das mal so mathematisch überschlägt, was wir ja gerne machen, ist das schon heftig, ne? Dass ein 10% Schwund hast. Das ist schon heftig, wenn's so weitergeht.
Ja. Und man muss ja dazu sagen, letztes Jahr haben wir 2 Drachen eine Person gebunden.
Genau.
Bei den 101 war ja Andarna mit eingerechnet.
Vor allem haben ja noch nicht mal alle gebunden im Jahr davor. Da waren ja auch noch einige übrig geblieben, die ungebunden waren, weil manche Drachen sich doch spontan entschieden haben, nee, auf die habe ich gar keinen Bock, die hier sind. Von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass auch wirklich alle 91 sich hier mit jemand verbinden.
Kann gut sein. Oder dass halt noch 1, 2 Drachen sagen, okay, wir haben doch Bock. Kann ja in beide Richtungen gehen.
Ja, vielleicht tauschen die Drachen sich auch aus. Wenn nachher da die Drachen von den Geschwaderführern sind, vielleicht gehen die dann zurück ins Vale und gossipen so ein bisschen und sagen dann, ach, da war so eine Rothaarige, die sah ganz flott aus. Und dann macht so einer, ach komm.
Komm, wenn ich binde, bindest du auch. Komm, wenn dann machen wir es zusammen.
Also wir wären auf jeden Fall beide die Gruppenzwangdrachen. Weil wenn du binden würdest, würde ich auf jeden Fall auch mitbinden.
Ja klar, ich würde ja dann nicht nur ein Jahr warten.
Sag ich ja, wir wären Team Gruppenzwang.
Oder wir würden dann zumindest uns melden und würden uns dann vielleicht zusammen denken, oh nee, zu anstrengend.
Wir würden auf jeden Fall beide beim Threshen, glaube ich, immer nur im Doppelpack da über den Tag hinweg rumfliegen und landen. Und wenn da kein Pärchen ist, das uns gefällt, zum Beispiel wir würden dann Rhiannon und Violet binden. Ich sehe das, glaube ich, vor mir. Dann würden wir uns denken, oh nee, wenn es da so kein cooles Zweierteil gibt, dann sind wir raus.
Oh nee, ich hätte Widow gebunden. Oder Auric.
Ja, dann hätten die 2 im selben Jahr sein müssen.
Das stimmt.
Ja, dann wäre ich am Start
Sloan
gewesen.
Sloan hätte ich nicht gebunden.
Nee, ich auch nicht. Auf keinen Fall. Das wäre mir zu anstrengend.
Ja.
Wäre ich raus. Ich will ja als Drache irgendwie auch noch so ein bisschen was vom Leben haben.
Oh, und Violet wäre mir auch zu anstrengend, bin ich ehrlich. Mit ihren ganzen Sondergaben und mit der Mutter Rhiannon. Und deswegen, ich wäre bei Riddog. Da hätte ich immer meinen Spaß.
Rhiannon, Sawyer, die würde ich aber auch okay finden.
Ja, ja, ja.
Ja, aber ich will ja auch noch ein bisschen mal entspannen können zwischendrin.
Ja, wir wollen auch mal an den Strand.
Ja, ich will. Also, super. Wir wären so überhaupt nicht geeignet als Kriegsdrache.
Nee.
Wir würden freiwillig mit Günther, würden wir da an den Strandurlaub.
Ja, aber damit Günther unterwegs bitte. Abfackeln.
Ja, bitte versetz mich.
Wir sind die Urlaubsdrachen. Wir sind nicht die Kampfdrachen, wir sind die Urlaubsdrachen.
Da oben muss auch jemand patrouillieren.
Klar.
Mensch.
Und auf den Sand aufpassen. Ob das Meer noch die richtige Farbe hat. Das ist wichtig.
Ich wollte gerade sagen, jetzt bitte minimiert diese Aufgabe nicht.
Ah, kommen wir von der einen schönen Vorstellung zur für dich nächsten schönen Vorstellung. Zayden sollte bald wieder eintreffen. Das war doch eine Top-Überleitung, oder? Also,
die war sehr schön.
Kein harter Cut, sondern grandios gut versucht, das jetzt zu retten.
Top.
Er hat ihr 3 Bücher über die Kunst traditioneller thürischer Knoten dagelassen, die sie aus Stoffstreifen knüpfen üben soll. Macht das Sinn? Ja, passt.
Ja.
Sie versteht nur nicht so ganz, warum. Wir auch nicht. Also an der Stelle habe ich nicht verstanden, was das soll.
Nein, ich habe auch nicht verstanden hier, was das uns bringt auf lange Sicht. Mir war aber schon bewusst, dass Zayden jetzt nicht will, dass sie hier einfach mal ein bisschen mit Stoffstücken rumspielt.
Ja, also dass sie kein neues Hobby braucht, ist uns allen klar, das weiß auch Zayden. Sie versteht das aber so gar nicht in die Richtung. Also sie sagt dann ja auch, ich kann jetzt gerade kein neues Hobby gebrauchen, aber eigentlich müsste doch auch ihr klar sein, dass das nicht nur ein neues Hobby sein soll. Und sie hätte vielleicht mal besser geübt, wenn wir uns überlegen, wie scheiße sie im Thürische Knoten machen ja, ist.
Du kannst es ja auch ruhig auch sagen, wir haben eben gesagt, wir spoilern Iron Flame. Das kannst du jetzt raushauen schon,
ja,
eigentlich.
Ja, ich will es trotzdem auch so ein bisschen noch zurückhalten. Ein bisschen.
nur ein bisschen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie weiß doch schon, wofür die thürische Kultur bekannt ist. Guck mal, ich umschiff's jetzt auch wie du. Ja. Sie hat ja schon so bestimmte Dinge gesehen, die mit deren Kultur zu tun haben. Da war jetzt die Brücke nicht so weit, oder?
Für sie anscheinend schon. Aber sie steht ja öfters auf dem Schlauch bei Dingen, bei denen ich mir denke, hä, das ist jetzt offensichtlich.
Die macht vor allem so, als hätte er ihr gerade eine Stricknadel geschenkt.
Ja, genau so.
So ein bisschen klingt's.
Ja. Er hat ihr aber auch einen Zettel da gelassen, auf dem steht, ich meinte das, was ich auf dem Viadukt sagte. Selbst wenn ich nicht bei dir bin, gibt es nur dich. Oh, da ist doch dein Herz dahingeschmolzen, oder?
Natürlich. Natürlich ist mein Herz dahingeschmolzen. Wie soll ich sagen? Er gibt ihr einfach Sicherheit, ohne dass sie danach gefragt hat. Wie schön ist das denn?
Das finde ich auch gut. Ich stand nur kurz auf dem Schlauch und dachte mir, was hat er denn damals beim Einschreibungstag ihr gesagt? Und dann kam ich wieder, ach nee, das war ja bei der Feier auf dem Viadukt. Ich stand da kurz auf dem Schlauch, muss ich gestehen. Upsi.
Ja, wenn's das erste Mal gewesen wäre auf dem Viadukt, dann wäre die Wortwahl nicht so schön gewesen.
Nee.
Nein, aber er meinte diesen romantischen Moment, Tiffy. Gott sei Dank hast du es noch gemerkt.
Ja, auch ich habe die Romantik mal wieder dann gefunden. Das Schöne ist, auf einen romantischen Zayden-Moment folgt ein Dane-du-Depp-Moment. Er fragt jetzt mal, was ist denn mit Nadine? Und Nadine sagt dann, ich habe ja keine Aufgabe, mir ist nur langweilig und deswegen bin ich da. Und dann kotzt er direkt Rhiannon an, straffe Führung, wie ich sehe, Staffelführerin. Wo ich mir denke, was soll das jetzt? Sie sagt dann ja auch direkt, es gibt keine Vorschriften, die besagen, dass nicht vier Reiter hier sein können. Also, jetzt mach mal nicht so. Das finde ich cool, dass Rhiannon dem direkt Feuer gibt. Das hätte sie sich bei Zayden nicht getraut.
Ich glaube, bei Zayden hätte sie es auch nicht als notwendig betrachtet.
Zayden hätte das vorher auch nicht gesagt.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das macht den Unterschied halt aus. Und das damit schlägt sie ihm ja auch hier einmal richtig schön unter die Gürtellinie. Also ich lieb's. Ich liebe Rhiannon, dass die, obwohl sie ja vom Rang her noch mal ein gutes Stück unter Dane jetzt steht, dass die da gar keinen Unterschied macht, dass die ihm da volle Kanne mal Bescheid gibt. Und es ist aber auch so ein Freundinnen-Move. Sie weiß ja immer noch nicht genau, warum Violet gerade so ein Problem mit Dane hat. Sie hat ja nur diesen peinlichen Moment da in der Formation mitbekommen. Aber obwohl sie nur diese wenigen Infos hat, wird da mal schön solidarisch mitgehasst als Freundin.
Und das kann ich ja so gut. Ich hatte auch das letzte eine Freundin, die hatte auch was, wo sie mir dann erzählt hat, und dann so, reg ich mich da wirklich, also aus gutem Grund auf, oder übertreibe ich jetzt? Oh nee. Also, da war ich am Start, hab ich gesagt, nee, du hast vollkommen recht. Ja, hab mich dann aufgeregt, hab mich dann bei Marc nochmal drüber aufgeregt und hab mich dann bei meiner Mama nochmal drüber aufgeregt.
Die aber auch immer. Und dann sagt meine Mama immer nur, ja komm, lass raus, das ist besser.
Ja, also es war sehr, sehr witzig. Aber ich war da voll solidarisch dabei.
Ich lieb's. Aber das hier war auch mal notwendig.
Jo.
Weil Dane hat diese Rolle bekommen. Und was macht Dane in typischer Dane-Manier? Ja, er hat das Gefühl, er muss sich da durch seine Regeln etablieren. Das ist ja seins. Er hat halt einfach nicht diese bekannte Siegelkraft, weil er ja auch seine geheim halten will. Er hat nicht diese natürliche Aura wie Zayden. Was bleibt ihm dann noch? Ah ja gut, dann mache ich mal wieder hier auf den Regelfanatisten, was halt einfach eine unsympathische Ader ist. Entweder bist du geboren als Führungskraft, bin ich der Meinung, oder du musst es auf anderem Wege schaffen, aber nicht so wie Dane. Und dass er hier von Rhiannon auch mal ganz klar gesagt bekommt, dass er sich aktuell deutlich schlechter schlägt als Zayden, das hat er erstens verdient und ich glaube, es wird auch mal Zeit, dass er nicht nur von Violet diese Rückmeldung bekommt. Weil bisher ist die ja so der einzige Buhmann und das nimmt er ja null ernst, was die sagt. Im Gegenteil, er versucht ja immer noch mal irgendwie da einen Redeversuch zu starten. Und das hier, das tat so gut. Es tat so gut. Aber dass er sich überhaupt gewagt hat, da vorher die Fresse aufzumachen, mit dem, wie du gesagt hast, wo er dann Rhiannon als Staffelführerin schon gerade angehen wollte. Also sorry, das war unnötig, ohne Ende. Was sollte der Scheiß denn? Was hat er denn da für eine Reaktion erwartet?
Es ist halt schön, sie ist ja damit noch nicht fertig. Sie sagt dann ja auch, ich werde dich auch nicht Geschwaderführer nennen. Also Ryerson war grandios, ohne dass jeder ihn demütigen anflehen musste. Und wenn da noch nicht Schachmatt war, also ich finde, da war Schach, kommt dann jetzt noch eine Dean, die dann sagt, ja, wir hatten aber auch alle super Angst vor dem. Alle außer Violet. Und da ist Schachmatt.
Ich lieb's.
Und dann kann auch er nichts mehr sagen. Und Rhiannon, glaube ich, die ist auch so jemand, die muss das einmal rausfeuern und dann ist aber auch gut. Und deswegen geht sie jetzt wieder auf eine sachliche Ebene und sagt, sag uns mal lieber, was du über den neuen Vizekommandeur weißt, nämlich über Varys. Aber auch Dane weiß gar nichts über ihn, außer dass er, bei mir steht, ein total harter Hund ist, der findet, dass der Quadrant seit seinem Abschluss verweichlich ist. Und das, was wir uns alle denken konnten, er ist mit Günther befreundet. Das ist jetzt aber keine Überraschung.
Nee, ist ja auch klar. Aber dass er so wenig über den weiß, obwohl der mit seinem Vater befreundet ist, da könnten doch auch mal bei Dane ein paar Alarmglocken angehen, oder?
Die Frage ist, ob du allgemein in dem Universum so viel über die Freunde deiner Eltern weißt.
Ich versuche halt bei Dane mir das immer so ein bisschen vorzustellen, weil der Vater war ja, soweit wir aktuell informiert sind, ja schon eine Zeit lang alleinerziehend, aus welchen Gründen auch immer. Und da hätte ich erwartet, dass Dane so ein bisschen mehr Durchblick hat.
Ich glaube nicht. Betrifft. Ich habe das Gefühl, dass der halt so viel mit den Sorin-Gales abgehangen hat, dass der gar nicht so mitbekommen hat, was jetzt mit den Bekanntschaften seines Vaters ist.
Ja.
Ja, genau. Und Violet sagt dann noch, oh Gott, zu Tern, oh, sie sehen so jung aus. Ich denke mir, die sind ein Jahr jünger als du, okay. Aber ich weiß, was sie meint. Sie meint nicht, dass die jung aussehen, sondern so
unschuldig,
so unschuldig, unerfahren. Untrainiert wahrscheinlich teilweise auch. Und so ein Jahr macht schon viel mit dir, wenn du dann öfters den Tod siehst oder halt mit dem Tod kämpfst. Das ist eher das, was sie meinen. Nicht das Junge, sondern wie du eigentlich das perfekte Wort gesagt hast, unschuldig.
Ja, genau. Und Tern, der ist da gerade nicht so offen für irgendein Gespräch. Nee. Der ist nämlich hardcore angepisst. Der ist jetzt ja seit 7 Tagen von Segel getrennt. Und Violet sagt hier so schön, dass er jetzt seit 2 Tagen langsam unerträglich wird. Ist für uns mal eine nette Info. Das heißt also, 5 Tage kriegt er rum. Ab dann geht's rapide abwärts, die Laune. Heißt aber auch, als die nach 2, 3 Tagen Zayden und Segel nach Montserrat geflogen sind, da war wirklich bei Segel noch nicht Ende am Mann. Ich meine, das war ja in dem Bonuskapitel schon sehr, sehr deutlich angesprochen. Aber wenn wir es jetzt hier nochmal auf Tern beziehen, also 5 Tage kriegt der wohl gut rum und dann wird's kritisch. Aber dann wird's schnell kritisch.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja nicht nur so ein bisschen schlecht gelaunt, sondern der ist wirklich, wirklich übellaunig. Mhm.
Aber Gott sei Dank macht Violet hier nicht nochmal denselben Fehler wie vorher, dass sie dann nach Endana greift, nach dem Band.
Ja.
Immerhin lässt sie das jetzt mal hier sein.
Genau. Ist zwar für uns ein bisschen traurig als Leser, weil wir jetzt von Endana die nächste Zeit mal nichts mitbekommen. Für das kleine goldene Tier ist es natürlich jetzt mal gut, dass die schlafen kann. Ja, und dann beginnt eigentlich schon die Überquerung mit Jory Buell. Buell. Warum muss ich immer die Namen aussprechen?
Weil du das Hörbuch gehört hast?
Nee, von Iron Flame nicht. Ah doch.
Nicht?
Das Hörbuch, stimmt doch, nicht das Hörspiel. Das Hörbuch habe ich gehört.
Nee, ich habe, da habe ich doch, guck mal, ich habe sogar richtig gesagt.
Das ist aber ewig her. Keine Ahnung, aber gut. Das ist eine Sie, glaube ich, ne? Ja, genau, sie tritt jetzt nach vorne und Dane gibt dir die Anweisung, tritt vor. Wenn du auf der anderen Seite bist, gibst du bei der Listenführerin dort deinen Namen an. Wenn du das jetzt 350.000 Mal sagen musst, weißt du doch aber auch nicht mehr, also, wo hinten und vorne ist, oder?
Ich finde es auch einfach witzig, das kommt gleich erst, aber ich bring's jetzt schon mal unter, dass Dane sich da hingesetzt hat die ganze Zeit. Ich finde das so witzig. Ich meine, natürlich, ich möchte auch keine 12 Stunden am Stück da oben stehen. Deswegen, ich sag's ja direkt, ich bin nicht ungerecht Dane gegenüber. Aber Zayden hat da im Jahr vorher wenigstens die ganze Zeit gestanden. Ich sehe das auch so ein bisschen als solidarisch, weil die da gerade ankommen, für die ist das ein wahnsinns aufregender Tag. Die riskieren da gleich ihr Leben. Ja, komm, dann kann ich doch wenigstens denen den Respekt erweisen und stehe da. Nee, Dane, der steht immer nur auf, wenn er gerade irgendwie muss in eine Diskussion eintreten und dann steht da direkt danach und dann setzt er sich wieder hin. Damit kam ich ja schon absolut nicht klar, dass dieser Gute da sich wahrscheinlich noch den Klappstuhl mitgebracht hat. Ich kann nicht mehr. Das hat mich, wie ich das gelesen habe, Tiffy, da war ich gerade schon wieder raus. Da dachte ich mir, das kann man doch nicht ernst nehmen. Stell dir mal vor, jeder steht da. Violet steht, Nadine steht, Rhiannon steht und dann kommt nebendran der Geschwaderführer und der sitzt.
Ja.
Ah ja, klar, natürlich. Setz dich mal hin. Es ist so witzig. Naja, zu der Jory Buell, egal. Ich habe nachgeschaut, die kommt nie wieder vor. Ob die stirbt, ob die lebt, keine Ahnung. Sie hat Vor- und Nachnamen, da könnten wir jetzt spekulieren. Auch laut dir überlebt sie das also. Aber es gibt nichts mehr zu ihr. Die geht ein bisschen unter ab jetzt. Zu dem Namen mit den Listen habe ich noch eine ganz doofe Frage. Buchstabieren die ihre Namen? Weil bei manchen, die da ankommen, wüsste ich nicht als Listenführerin, wie ich die schreibe.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber gut, musst du das? Weil wenn sie sterben, ist es egal.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du schreibst den Namen so, wie du ihn hörst, ne, auf deine Liste. Mhm. Dann gehst du ja abends rüber und dann müssen ja Rhiannon und wer auch immer dort Liste geführt hat, die abgleichen nochmal, ne, wer dort angekommen ist. Ja, super, stell dir mal vor, du schreibst den Namen so komplett falsch. Da ist ja die Verwirrung ist ja komplett da.
Ja.
Die Verwirrung ist verwirrt. Ja, aber weißt du, was ich meine?
Mhm.
Deswegen, also eigentlich müssten die doch hier im besten Fall ihre Namen buchstabieren. Oder du schreibst sie auf, zeigst denen einmal so, wird so geschrieben. Hm?
Die haben ja Zeit. Die müssen ja immer warten, bis der Kandidat ein Drittel des Weges geschafft hat. In der Zeit haben sie ja genug Zeit zu fragen, wie wird das denn geschrieben? Und ich sag mal, wenn du sowas wie Meier hast, klar, man hat immer ganz gerne, dass sein Name richtig geschrieben wird. Letztendlich, um zu wissen, hat der überlebt, ist es egal, ob man den mit E, I, Y oder keine Ahnung was schreibt.
Aber ich denke, es ist trotzdem auch grundsätzlich für die Akten, wäre es von Vorteil, wenn es richtig geschrieben wäre.
Ja,
das ist. Und da ist richtig. Nicht jeder Name hier ist intuitiv. Das nee. Muss man jetzt auch mal sagen.
Vielleicht für das Universum schon. Kann ja sein.
Vielleicht würden die unsere Namen nicht schreiben können.
Genau. So, die Jory schafft es wahrscheinlich rüber, der nächste nicht. Da hat Violet noch hingeschaut und ab dann schaut sie nicht mehr hin. Sind jetzt 2 Stunden rum und sie hat sich jetzt auch gar nicht mehr irgendwie Gesichter gemerkt oder sonstiges. Es ist auch Jack Barlow es gibt auch schon Jack Barlow Nachfolger.
Oh, ja. Die, um 11 Uhr kommt er.
Ja. Der auch andere Leute herunterstößt. Also wie gesagt, der würde dem Fanclub beitreten, wenn es den noch gäbe. Oh. Ja, und jetzt kommt die erste Überraschung.
Vorher noch hat Violet so einen komischen Satz gedacht. Da war sie wieder, ich glaube, ich interpretiere da zu viel rein, aber da war sie noch mal kurzfristig auf ihrer rosa Wolke unterwegs, weil sie hat natürlich ein bisschen Mitleid, nachdem da dieser bullige Typ da andere geschubst hat. Und dann denkt sie sich aber, ah nee, ich darf nicht vergessen, die sind alle freiwillig hier. Grundsätzlich richtig, aber sie hat doch in Fourth Wing endlich mal gelernt, beziehungsweise mehrfach gesagt bekommen, dass eben nicht alle freiwillig in diesem Quadranten sind, sondern dass die Rebellionskinder dort antreten müssen. Also ich verstehe, dass der Satz hier
aber
im
das
Großen
sagt
und Ganzen
sie doch. Ein Satz vorne dran sagt sie das doch.
Bei mir nicht. Bei mir sagt sie, and it's a struggle to remember that every single candidate is here by their own choice, they're all volunteers.
Ah, weil bei mir steht da, also ein kleiner Teil von mir stirbt, als ich diese Grausamkeit mit ansehe. Und es ist schwer, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass bis auf die Tyrer alle Kandidaten aus eigener Entscheidung hier sind.
Bei mir steht nämlich, dass die alle freiwillig da sind. Dann wurde das scheinbar in der Übersetzung auch wieder auf eine Art korrigiert.
Dass ja,
es
oder
nicht so wirkt.
Vielleicht in einer neueren Variante im Englischen auch. Kann ja sein.
Ja, das kann auch sein, weil dann macht das ja gar keinen Sinn. Dann konntest du den Gedanken ja nicht haben. Nö. Ich habe wieder gedacht, da war sie kurz auf der Wolke rosarot mal wieder oder wollte ausblenden, dass dann manche gezwungen werden, da teilzunehmen.
Nee, wie gesagt, hatte ich nicht, deswegen.
Okay.
Ja. Jetzt kommt die erste Überraschung. Ein sogenannter Cam steht jetzt vor ihr, der aber nicht mehr Cam genannt werden kann, sondern Auric Greycastle oder Greycastle. Wir sind ja hier im amerikanischen eher. Ja, Auric ist super. Also schon mal vorab, das ist so nach Widog echt einer meiner Lieblinge. Warum auch immer, aber ich finde ihn einfach cool. Ja, wer ist Auric? Auric? Er ist der Sohn von King Tori. Upsi. Ja, also er ist ein Königssohn und sein Papa weiß auch nicht, dass er hier ist. Dudum.
Ja, richtig.
Und Dane und Violet kennen ihn natürlich. Also sowohl, also beide reagieren auch direkt und dann so, ah, okay. Und Violet gibt ihm auch den Tipp, pass auf, wir sind zweite Staffel, Flammenschwarm, viertes Geschwader. Sie hofft natürlich, dass er in ihre Staffel kommt, dass sie auch ein Auge auf ihn haben kann. Beziehungsweise, ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn du jemanden kennst und der in deiner Staffel ist.
Ja, und dann will Dane auch gerade noch mal widersprechen, weil sie diese Info eigentlich hätte nicht geben dürfen, in welcher Staffel sie genau ist. Und da sagt sie direkt zu ihm, nee, ganz sicher nicht heute. Aber der hat sie doch nicht mehr alle. Der hat sie doch wirklich nicht mehr alle. Diese Korinthenkacke hier, die der sich abhält, die geht ja wohl gar nicht. Und dass er das auch noch immer bei Violet dann versucht. Alter, die findet dich gerade zum Kotzen. Gibt hier eurem Bekannten, den du auch kennst, einfach nur die Info, hör mal, in der und der Staffel sind wir, die schmuggelt den nicht übers Viadukt, so macht er ja gerade hier, als würde die dem Menschenhalten da drüber helfen. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf und vielleicht mal 3 Sekunden das Hirn einschalten und überlegen, ob du hier nicht schon genug auf dem Eis draufstehst. Jetzt halt mal die Kufen still, ne? So, zu Auric noch. Du hast ja schon gesagt, er ist der Sohn von King Tori. Er ist der Drittgeborene von Sohn. Also er ist jetzt nicht der direkte Thronfolger, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, weil sein Vater glaubt, er wäre auf Tour durchs Königreich und würde sich so ein bisschen auf seine diplomatischen Aufgaben vorbereiten. Ich glaube, wenn der jetzt der Thronfolger wäre, würde schon eher mal auffallen, dass der nicht on Tour ist. Aber so geht der bei seinem Vater so ein bisschen, der fällt so ein bisschen hinten über.
Ja. Allerdings schätze ich King Tori auch so naiv ein, dass der seinen Söhnen auch glaubt, wo sie sind. Und ich halte Auric für so intelligent, dass er es auch als Erstgeborener geschafft hätte, in den Quadranten reinzukommen.
Okay, und dann habe ich noch 2, 3 Sachen zu Auric. Kann ich die gerade noch unterbringen?
Klar.
Ja, ich habe seinen vollen Namen nämlich rausgesucht, weil der wird ja immer nur als Cam oder halt Auric abgekürzt. Weißt du, wie sein Vorname eigentlich komplett lautet?
Cameron?
Nein, habe ich auch nämlich gedacht, aber es ist es nicht. Ich wäre auch bei Cameron gewesen. Nein, er heißt Prinz Camlane mit L-A-E-N. Camlane, okay. Auric Tori.
Ah, der heißt mit zweiten Namen Auric.
Ja, Auric ist sein Zweitname. Er hat quasi einfach nur, das wäre so, als würde ich mich jetzt mit meinem Zweitnamen vorstellen. Ist ja grundsätzlich nicht falsch, aber ja gut, ich habe ja ein paar zur Auswahl. Aber ich glaube, die meisten werden auch irritiert dann, weil sie den überhaupt nicht kennen oder nicht auf dem Schirm haben. Er hat grüne Augen. Das finde ich nämlich wichtig, das zu erwähnen, dass er grüne Augen hat. Könnte man vielleicht an so einen anderen Charakter mit grünen Augen denken?
Mhm.
Und sandbraune Haare. Hast du dich nicht schon mal über das Wort sandbraun aufgeregt?
Ja, hat doch Dane auch. Das ist die gleiche Farbe, ja, genau, wie Dane. Beach Brown Sandy, Hair.
Nee, Sandy Brown ist es, ja, bei
Sandy
mir
Brown
tatsächlich.
Passt
Sandy
nicht.
Brown Hair.
Sand da ist du nicht dich braun.
Wie ich das gelesen habe, Tiffy, musste ich nämlich direkt nochmal daran denken, dass du schon in Fourth Wing dich so über diese Farbbeschreibung aufgeregt hattest. Oh Mann. Na, und größentechnisch ist er zwischen Dane und Zayden. Da runden wir mal grob, sagen wir 1,90 Meter. Komm.
Jo, genau.
Ich liebe es doch.
Eine weitere wichtige Information ist, dass Auric's ältester Bruder, Helden, der ist Infanterist. Und der zweite Bruder, weswegen sie sich alle sehr, sehr sicher sind, dass der Vater nicht weiß, wo er ist, ist beim Dreschen gestorben vor 3 Jahren. So, vor 3 Jahren bedeutet ding, 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 da war auch ein Zayden Ryerson da und der war an dem Tod nicht ganz unbeteiligt.
Mhm. Richtig. Der Bruder, der hieß Alec. Oder Alec, wie auch immer es ausgesprochen wird, ist ja egal. Irgendjemand wird es richtig sagen, wir sind es nicht. Was mich da aber überrascht hat, scheinbar wusste King Tory ja bei dem, dass er zu den Reitern gegangen ist. Das war ja wohl eine offizielle Sache. Es hat mich überrascht, dass er das überhaupt durfte. Klar, der Erstgeborene, dass der Infanterist ist, so weit, so gut. Aber ich hätte bei King Tory wirklich erwartet, dass der alle Söhne ganz klar bei den Infanteristen sehen will. Und dass er das dem Zweitgeborenen überhaupt erlaubt hatte, da einzutreten, gewagt.
Hab ich Außer da jetzt wollte... was falsch im Kopf oder waren die Zwillinge?
Nee, ich glaube, die. Ich glaube, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das Zwillinge waren. Aber Holden ist trotzdem der ältere Zwilling.
Ja. Ja, ja, klar. Das
aber ich glaube, ja, ich glaube, mich zu erinnern, dass das Zwillinge sind. Irgendwo habe ich das gelesen oder wir fantasieren uns jetzt wieder hinzu. Ist ja aber auch egal. Aber das Einzige, was ich mir überlegt hatte, warum King Tory das vielleicht erlaubt hatte bei Alec, ist, dass er gerne familiär die Macht eines Reiters hätte. Oder dort noch mehr Informanten.
Zugang, ja.
Ja, ja, Zugang, das ist das Wort, ja. Das war so das Einzige, was ich mir überlegt hatte, warum er das vielleicht dem erlaubt hatte damals.
Nach Arryk kommt jetzt relativ schnell die Schwester von Liam, nämlich Sloane. Und jetzt geht Violet über alle Regeln drüber, die sie irgendwie mal gelernt hat. Sie gibt ihr Tipps, sie sagt noch, binde dir dein Haar zurück, lass den Rucksack fallen zur Not. Den kriegt mal wieder drei Takte gesagt, weil der eigentlich, sagen wir es mal so, das Ganze unterbinden möchte. Aber dann fängt es schon am Himmel zu britzeln, weil das ist nämlich ein bisschen auf 180. Das Problem ist jetzt allerdings, dass Sloane erkennt, wer sie ist und dass die gar nicht gut auf sie zu sprechen ist. Und ja, ihr jetzt nochmal vorwirft, dass Liam für sie starb.
Grundsätzlich korrekt.
Ja.
Na, ich roll mal das Feld jetzt von hinten auf. Erstens, Dane. Die größte Hohlpratze, die hier auf dem Turm steht. Wirklich. Und das ist jetzt nicht mein Dane-Hass, sondern er stellt sich wirklich mega dämlich dran. Auch Dane muss doch in dem Moment, wo Sloane ihren Vor- und Nachnamen gesagt hat, direkt gewusst haben, zu welcher Familie die gehört. Das Rebellionsmahl war auch bestimmt sehr unauffällig, vor allem, weil man es direkt sieht. Nein, der gute Dane hat dann noch nicht mal hier es geschafft zu merken, oh, ich habe ja auch keine so kleine Rolle in dem Ganzen gespielt. Vielleicht einfach mal die Klappe hier halten. Nein, das war wieder zu schwer. Diese normale menschliche Regung hier.
Glaubst
das
du,
kann doch nicht
warte,
sein.
Warte. Glaubst du, er wollte sie hier nur unterbrechen, weil er auf die Regeln besteht oder weil er Angst hat, vielleicht dass Violet Ärger bekommt, dass sie so viele Tipps gibt?
Nee. Ich glaube, er wollte auf die Regeln bestehen. Und zwar aus dem Grund, weil Dane weiß genau, dass Rhiannon Violet niemals verraten würde, dass die hier Tipps gegeben hat. Selbst Nadine, bin ich der Meinung, ist staffelinterne Loyale. Also wenn Dane nicht selbst der Petzer hier ist, konnte er, glaube ich, davon nicht ausgehen. Und dass Sloane als Rebellionskind bestimmt nicht Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, indem sie irgendwie jemandem sagt, dass Violet ihr Tipps gegeben hat. Nee, ich glaube wirklich, der war hier wieder auf einem ziemlichen Hohlpfad unterwegs.
Weiß ich nicht. Ich kann mir, also, dass der auch auf seine Regeln besteht, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er das im Kopf hatte. Denn auch er weiß, es ist jetzt ein Varys-Star. Es sind diese Folter-Sachen jetzt, die kommen. Ich schätze Dane nicht so doof ein, bin ich ehrlich.
Ich weiß noch nicht mal, ob ich das als doof bei ihm sehe. Ich weiß genau, was du gerade meinst. Und so ein bisschen Violet beschützen will er ja trotzdem, auch wenn er da bisher grandios gescheitert ist und auch das auf die völlig falsche Art gemacht hat. Also ich weiß, was du meinst. Aber für mich hat das nichts mit doof zu tun. Ich glaube einfach, dass der sozial einen Knacks weg hat. Ich habe bei dem immer und immer noch mal das Gefühl, dass der total verkorkst erzogen wurde und dass da auch die Sorengale-Geschwister nicht viel retten konnten. Dass der einfach weder weiß, wie man Freundschaften pflegt, noch habe ich das Gefühl, kennt der diese Verbindung, wie sie Rhiannon und Violet aktuell haben. Ich habe das Gefühl, der kennt das nicht, der ist da voll in seinem es gibt nur Rang, es gibt Regeln und alles andere kommt dahinter. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich sehe den auch nicht als doof. Ich habe einfach nur das Gefühl, der hat so verkorkste Scheißprioritäten, dass der einfach hier nicht wie ein normaler Mensch reagiert. Das ist es, glaube ich. Aber ich weiß auch, was du meinst, dass der jetzt schon Schiss hat, wie es ab sofort weitergeht im Quadranten.
Weil er kennt die UKs ja. Ist für ihn ja nichts Neues.
Ja, die UKs. Das ist immer noch die Abkürzung, mit der ich am wenigsten klarkomme. Ah, okay, gut. Dann noch eine Frage zu Sloane. Du hast ja gerade gesagt, die weiß ja, was in Resson passiert ist. Muss sie ja wissen, sonst wäre das ja hier mit ihrem Bruder so nicht aufgekommen, das Gespräch. Woher weiß die das denn? Also irgendeiner muss ja dann wohl mit ihr über Resson gesprochen haben, bevor sie hier angetreten ist. Und Imogen war es, glaube ich, nicht, weil sie ist ja gleich überrascht, Imogen zu sehen. Zayden hat, glaube ich, nicht mit ihr gesprochen, außer der hat einen Brief geschickt. Also woher weiß Sloane Stand jetzt hier eigentlich, was in Resson passiert ist? Weil das ganze letzte Jahr durfte ja nicht mal ihr Bruder Kontakt zu ihr haben.
Ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die Familien ja weniger mit Novar sympathisieren, als wir denken, die Adoptionsfamilien, dass die das untereinander teilweise schon wissen, was da abging. Und deswegen, dass dann so ein bisschen das Dorfgespräch war. Oder ja, dass tatsächlich Garrick und Zayden in Umweg geflogen sind.
Okay. Weil das habe ich beim ersten Lesen, habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ja irgendjemand mit ihr über Liams Tod gesprochen hat hier vor. Aber glaubst du nicht, wenn es Zayden gewesen wäre, wäre die nicht so sauer auf Violet?
Du kennst Sloane, oder?
Ja.
Also, die ist sowas von judgy und drüber. Der ist doch egal, was Zayden sagt.
Ich merke, du bist kein Sloane-Fan.
Nee, gar nicht. Ich mag die nicht. Oh, ich finde die so anstrengend.
Ich find's so toll. Ich freue mich gerade so sehr, Tiffy, dass es mal einen Charakter gibt, der dich mehr triggert als mich.
Ja, doch, nee, Sloane hat mich schon beim ersten Lesen echt getriggert, wo ich mir dachte so, oh, Alter, gib dich jetzt.
Es ist so schön. Ich freue mich gerade so sehr.
Triggert die dich nicht?
Doch, aber nicht so sehr wie dich. Und nachdem ich, glaube ich, das ganze erste Buch rüberkam, als wäre ich so der total aufbrausende Mensch, sobald dieses Wort Dane gefallen ist, oder, ne? Oh, deswegen, das tut gerade so gut. Ich, ja, vielleicht
apropos Rage. Apropos, ja. Ich kann es jetzt nicht vorlesen. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen von einer Freundin,
ja,
die auch die Zahlen mag, mit der Nachricht, oh, also Vivis Dane Rage-Mode macht mich fertig. Der kommt echt hier an. Da bin selbst ich auf 180.
Also sowas wie ansteckende Rage war das?
Ja, so in etwa.
Okay, ich habe bei Instagram nur eine Nachricht gelesen, dass es noch witziger ist, wenn man es auf doppelter Geschwindigkeit hört, mein Ausbruch.
Das kann ich nachvollziehen. Hast du noch was dazu?
Moment, lass mich mal schauen. Dann ist das Nächste, was ich habe, ist, wie viele da jetzt gestorben sind.
Ja, also genau. Oh Gott, da bist du aber schon ein gutes Stück weiter. Also Tern sagt dann noch mal, es war nicht deine Schuld. Der will so, also krass, dass der in seiner Rage, dass er nicht bei Segale ist, da noch so mitdenkt und weiß, okay, ich muss mein Mädchen jetzt mal wieder trösten. Naja, auf jeden Fall, wie es dann schon so ein bisschen, oh, jetzt mach einfach und streck deine verdammten Arme aus und ja. Sie ist jetzt nicht mehr so diese fürsorgliche, sanfte Mentorin, sondern eher weiß sie jetzt, dass sie ein bisschen härter sein muss. Rhiannon ist dann so geil. Das will ich gerne mal von dir wissen, was die auf Englisch sagt. Was zur wütenden Mari war das?
Ja, das passt aber. Bei mir sagt sie, what in the angry Mary was
so
that gut about?
Das ist, ich finde es also, so gut.
Ja, es wird auch schön mit Bindestrich geschrieben.
Ah ne, hier nicht. Aber es ist egal, ich finde es trotzdem super. Aber sie sagt so schön hier, dann breitet das störrige Mädchen endlich die Arme aus. Und ich denke mir, ja, störrig passt, Violet. Hier guckt sie tatsächlich zu. Sie stolpert einmal, aber sie schafft es auf die andere Seite. Und dann kann Violet auch durchatmen und nimmt den nächsten Namen auf. Und dann sind wir am Viadukt fertig. Jetzt kannst du mit deinen Zahlen kommen.
Oh Mann, ja, es ist so schön. Nein, es ist nicht schön, es ist gerade überhaupt nicht schön. 71 sind nämlich gefallen. Das ist heftig viel. Es sind 4 mehr als im Jahr davor. Also in Violets Jahr sind 67 gefallen. Und selbst das sind viele. Wir erinnern uns, dass am Einschreibetag nachher noch 298 Kadetten ins erste Jahr gestartet sind. Wenn ich überlege, dass da um die 70 also gefallen sind, die Quote ist auch schon wieder mehr als heftig, ne?
Ja, ich find's halt hier ein bisschen schwierig, diese absoluten Zahlen zu nehmen, ne? Also man müsste halt die Gesamtzahl mal wissen, um zu gucken, wie es relativ aussieht.
Ja gut, sagen wir mal, wenn fast genau 300 nachher noch standen in der Formation und eingeteilt wurden und 70 sind gefallen, ja, dann haben sich 370 haben sich beworben.
Ja, aber wie viel waren es denn letztes Jahr?
Ja, das war letztes Jahr. Das meine ich ja gerade letztes Jahr.
Ach so.
Und? Letztes Jahr, in Violets Jahr, sind fast genau 300 am Ende gestartet. 298 waren es und 67 gefallen. Und ich habe jetzt gerade aufgerundet.
Ja, ja,
das heißt, es waren 370 Bewerber
aber
und 70 knapp sind gefallen.
Wir wissen hier jetzt nicht, wie viel es insgesamt sind, oder? Wir wissen nur, es sind 71 gefallen.
Richtig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen recht ähnlich wahrscheinlich dann sind zum letzten Jahr.
Wenn halt 100 mehr starten und es fallen halt 4 mehr, ja gut, dann ist das relativ eigentlich weniger als das Jahr zuvor.
Ja, ich wollte jetzt auch eigentlich nur sagen, dass das super viele sind, die abstürzen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, es klingt hier mit diesem, das sind 4 mehr als in unserem Jahr, dramatischer, als es sein müsste.
Ja. Ja, okay.
Also, das ist falsch gesagt. Also 71 ist genauso dramatisch wie 3 oder auch wie einer. Aber ne, wir sind hier in unserer Todesfabrik. Mhm. Und deswegen, das ist wieder so ein typisches Beispiel für, dass so eine absolute Zahl schlimmer klingen kann, als sie vielleicht eigentlich ist.
Okay, dann weiß ich jetzt, dann haben wir einfach aneinander vorbeigeredet. Ich wollte sagen, die Anzahl ist dramatisch hoch. Und du wolltest einfach sagen, diese 4 mehr sind hier so komisch geschrieben, ohne dass wir wissen, wie viele Leute überhaupt sich versucht haben am Viadukt. Ja,
genau.
Alles klar, da sind wir in 2 Richtungen abgebogen. Jetzt sind wir uns wieder einig, da können wir weitermachen.
Schlimm ist das, sind wir uns einig, so oder so. Um jeden, der fällt.
Ja. Ja.
Gut. Jetzt müssen die ganzen eingeteilt werden. Die ganzen neuen Rookies. Ich bin so froh, dass wir diesmal keine Situation haben, wie damals mit Dane, mit dem Fuß verbinden und, oh, nee, das hat mich ja damals schon genervt. Sondern hier geht's direkt ins
zack,
Ganze.
Zack.
Und die werden zugeteilt. Arik kommt zu Violet.
Was guckst du? Ich glaube nicht, dass der der ist, glaube ich, nicht bei unserer Staffel. Der ist nur im selben Schwarm, oder? Arik ist, glaube ich, nicht Teil unserer Staffel, oder?
Doch. Das steht doch da irgendwo.
Bei mir steht, dass der da eine oder zwei Reihen davor steht. Aber ich glaube nicht, dass er bei uns in der Staffel ist.
Doch,
ich dachte,
natürlich.
Arik ist auch im 4. Geschwader und ist auch im Flammenschwarm. Soweit ja. Aber ich dachte nicht, dass der ein Staffelmitglied von uns
doch,
ist.
Doch, natürlich. Da bin ich mir sehr sicher. Das muss doch hier irgendwo stehen. Ah, Moment. So, Sloane wird erst ins 1. Geschwader gerufen. Genau, wird dann
ja,
aber...
Ja, die wird gleich zugeteilt. Die
und
kommt
dann
gleich zu uns.
Kommt aber die Korrektur von Aura Banehaven, weil Dane mit ihr gesprochen hat, dass Sloane bitte dann doch in die 2. Staffel Flammenschwarm 4. Geschwader soll. Dann ist die ja ultra pissig und also macht da ja einen Aufstand. Das ist ja nicht mehr normal.
Oh, die hat sie nicht mehr alle.
Das ist ja echt brutal. Gott sei Dank sagt dann Rhiannon noch 3 Takte. Sloane ist dann ja auch verblüfft, dass Imogen da ist. Das hat die anscheinend gar nicht gewusst, dass die in der gleichen Staffel sind. Aber ich finde, es ist hier ja auch so geschrieben mit Nadine, Riddock und ich warten hinter 8 frisch gebackenen Rookies, die von einem Fuß auf den anderen treten. Die Verkörperung von Nervosität. Arik steht mit unmöglich perfekter Haltung, den Kopf aber gesenkt, neben einem rothaarigen Mädchen, dessen Teint komplett grün ist, in der Reihe vor uns.
Ah, okay. Okay, das ist wieder... Ah, da war deine Übersetzung wieder deutlicher. Bei mir steht der nämlich in der Reihe noch vorne dran. Bei mir steht der nicht in derselben Reihe wie die 8, die da genannt werden.
Ach so.
Bei mir ist das so doof geschrieben, dass das bei mir so klingt, als wäre der noch die Reihe vor diesen 8.
Mm.
Ja, ich habe nämlich gerade mitgelesen, wie du es vorgelesen hast. Und bei dir ist es deutlich dann, dass Arik dort in dieser Reihe steht. Bei mir steht er in der Reihe davor.
Ah, okay.
Ja, dann ist die deutsche Übersetzung wieder eindeutiger.
Aber auch sinnhafter, denn es macht für mich keinen Sinn, dass Arik noch davor stehen würde, weil da müssten die Seniors der nächsten Staffel stehen.
Ja, weil deswegen habe ich mir hier sogar noch so eine dumme Auflistung gemacht und habe mir die Reihen hingeschrieben. Ja. Siehst du? Und da stehen die 8 jetzt hier in der ersten Reihe vor und siehst du, und dann kommt Arik und das rothaarige Mädchen und dann kommt noch eine Reihe davor, stehen auch noch mal 2. Also bei mir sind das quasi 3 Reihen, die hier beschrieben werden und bei dir sind es aber nur 2.
Ja.
Ja. Oh, gut. Okay. Alles klar, wir müssen ja förmlich verwirrt sein. Wie sollen wir nicht verwirrt sein bei sowas hier?
Ah, ehrlich. Ja, und deswegen macht nämlich dann auch Rhiannons Satz Sinn mit Arik und Sloane, du sammelst langsam die Streuner. Die würde sie ja nur sammeln, wenn sie auch in der gleichen Staffel sind.
Ja, okay.
Und Arik hilft ja auch nachher bei gewissen Missionen, die nur als Staffel funktionieren und nicht als Schwarm. Dementsprechend war ich mir da schon
überzeugt.
Sehr, sehr sicher. Okay, gut. Also, es sind jetzt beide Rookies in unserer Staffel. Wie gesagt, Imogen. Sloane hat sich unmöglich benommen. Der Gedankengang von Violet ist richtig. Wenn sie in der gleichen Staffel ist, darf sie mich nicht töten. Daher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Tern sagt dann noch mal, du bist aufgeregt.
Ja, oder gut. Bin ich noch gar nicht.
Echt? Also ich habe da nicht mehr viel. Was hast denn du da noch?
Das Riddocks Tattoo. Riddock ist jetzt hier ganz stolz, er hat sich tätowieren lassen. Das ist das erste Tattoo, das er hat nach Atrams Drachenrelik. Nennt man das im Deutschen, wird das auch Relik genannt?
Drachenmal.
Ah, okay. Und er hat es sich hier so um den Nacken, Schulterbereich, da hat er sich das Ganze stechen lassen. Und zwar ist es ein Schwertschwanz. Also der Riddock, der ist schon ein witziger Typ. Ich hätte mir doch vielleicht ein anderes Motiv stechen lassen, als nochmal dasselbe, was ich quasi schon habe. Das ist ja doppelt gemoppelt.
Er liebt sein Atrum. Ich verstehe das Problem nicht.
Ja, ich find's ein bisschen witzig, muss ich gestehen. Der hat nachher so eine ganze Family auf dem Arm. Weißt du, wie ich meine?
Atrum Junior, ein bisschen größerer. Atrum Senior.
Ja, genau. Ja. Geil. Und ich musste es online nachlesen. Es wird dich jetzt auch freuen. Die Theorien waren das Allergeilste, Tiffy. Ich wollte einfach nur wissen, ob der wirklich zweimal fast das identische Tattoo da jetzt am Arm hat, ne? Und da kamen Leute auf Ideen, die glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn jemand von euch daran glaubt, dürft ihr gerne, nee. Und zwar war eine Theorie, dass der sich dieses Tattoo hat stechen lassen, weil Atrum einen Zwillingsdrachen hat.
Oh.
Die doppelte Atrum-Power. Da ist einer so nervig wie der andere.
Das wäre geil.
Das war eine Theorie. Die zweite Theorie war, dass Riddock, der Schemel, auch mit 2 Drachen verbunden ist. Wie Violet. Da glaube ich auch nicht dran.
Nee, da finde ich die Zwillingstheorie noch geiler.
Ich glaube einfach, der hat wirklich Atrum so lieb, dass er hier noch ein Tattoo von ihm wollte. Also ich glaube, ja, Zwillinge wären witzig, aber glaubst du so richtig dran?
Wir wissen ja auch nicht, wie Atrums Mal aussieht so richtig. Wir wissen doch, es ist nur auf dem Arm. Aber ob das ja auch jetzt komplett ist oder nur der Kopf oder so, wissen wir ja, glaube ich, nicht. Vielleicht wollte er ihn halt einfach noch als Ganzes haben.
Oh Gott, wieso? Es gibt doch auch so, ich weiß genau gerade, was du meinst. Es gibt doch auch so Löwenköpfe als Einzeltattoos. Eine Freundin von mir hat so einen Löwenkopf tätowiert. Ja. Du meinst, Atrum hat auch einfach so ein kleines Porträt von sich da drauf geklatscht. Ja,
so mit einem Zwinker-Auge. Zwinki.
Ja, so, das zum Tattoo. Ich wollte es einfach mal sagen, was da online so Witziges stand. Ich fand's cool. Dann zur Visia Horlin, die hier nochmal aufläuft. Die muss wie Sawyer das erste Jahr wiederholen.
Ja, Sawyer 2.0.
Ist Sawyer 2.0. Die wurde nämlich im vergangenen Jahr fast von einem orangenen Dolchschwanz abgefackelt. Wollte ich anbringen, weil die Orangenen. Also ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann mal so ein Orangener wie Phönix aus der Asche kommt und diese ganze Rasse irgendwie rehabilitiert.
Stand vielleicht jetzt, war aber auch nein. Die Visia Havilland einfach scheiße und hat's verdient gehabt.
Boah, jetzt bist du gemein. Die wurde halb abgefackelt.
also ich wäre auch dann nicht eine Wiederkehrerin gewesen. Ich hätte gesagt, alles klar, danke, ich gehe in den Heiler-Quadranten. Aber jo, jedem das Seine.
Heilst dich selbst.
Ich sag mal, die Orangen haben ja ihre Daseinsberechtigung. Das ist ähnlich wie bei Dane. Man kann denen nicht immer nur Böses zuschustern.
Du sagst auch immer die orangen Miststücke.
Ja, natürlich. Das ist denen ihr Spitzname. Aber wenn der sauer wird, da hat die vielleicht falsch geguckt. So mitten in die Augen. Macht man halt nicht.
Okay, dann gehen wir doch mal weiter im Text. Das ist jetzt nämlich wichtig für gleich. Vielleicht ist das auch in der deutschen Übersetzung jetzt schon wieder korrekt nachher. Ich komme an dem Punkt dazu. Wenn du dann sagst, bei mir steht das und das, dann ist es auch wahrscheinlich gut. Aber es gibt ja jetzt vier neue Geschwaderführer. Weil die meisten der Geschwaderführer waren ja im dritten Jahr. Das heißt, nicht nur Dane ist hier aufgestiegen. Sondern auch Aura Banehaven. Die war vorher auch Staffelführerin, sogar in der zweiten Staffel wie Dane. Das war ja die Staffel, die getauscht wurde mit unserer. Und ist jetzt Geschwaderführerin im zweiten Geschwader. Nicht nur das, sie ist jetzt auch die Vorsitzende der Geschwaderführer. Das war ja vorher Nyra. Ich habe noch mal ihre Siegelkraft und ihren Drachen rausgesucht zu Aura. Soll ich es raushauen? Willst du raten? Ja.
Hau raus.
Ach so. Okay, sie ist eine Feuergebieterin.
Ja.
Und sie hat einen roten Keulenschwanzdrachen.
Mhm.
Dessen Name ist De Gaulle. Dagol. Mhm. Wie auch immer.
Dachol.
Ja, super. Namensbedeutung gibt es keine korrekte. Ich habe es nachgeschaut. Entweder hat Rebecca aufgegeben, als sie gesagt hat, komm, der Drache ist so unnötig, der braucht keine coole Bedeutung. Oder das ist so krass zusammengesetzt aus mehreren Sachen. Nee, also es gibt keine korrekte Bedeutung für diesen Namen. Und es ist auch unklar, ob es ein männlicher oder weiblicher Drache ist. Es steht einmal auf Seite 87, steht es als weiblicher Drache. Da steht nämlich sie zu dem Drachen. An anderen Stellen wird er aber als er bezeichnet. Also ist ein bisschen unklar, was jetzt hier so abgeht bei dem Drachen. Und ganz wichtig, die ist hart treu ergeben, ne wahr. Die ist linientreu ohne Ende. Die glaubt nur an das Gute.
Aber was wolltest du denn jetzt von mir wissen?
Nee, das kommt gleich erst.
Ach so, okay.
Soll ich es jetzt schon mal unterbringen?
Ja, ist bitte, egal. Weil jetzt warte ich drauf, was du von mir willst.
Ach so. Ja, gut. Also gleich kommen ja 6 Drachen angeflogen.
Ja.
Und zwar steht bei mir 5 Drachen, die zu den Geschwaderführern gehören. Und dann der Drache von Varish. Wie steht das denn bei dir?
Das Geräusch von Flügelschlägen und das Aufkeuchen der Rookies erfüllt die Luft und ich atme tief ein. Als 6 Drachen, 5 gehören zur versammelten Führungsriege.
Ah.
Und einäugiger orangefarbener Deutschschwanz.
Perfekt. Dann hatte ich richtig vermutet, dass es im Deutschen korrigiert wurde. Weil bei mir steht nämlich 5 gehören zu den Geschwaderführern, was ja Quatsch ist. Es sind 4 von den Geschwaderführern plus der eine von Pencheck, der jedes Jahr dabei ist. Super. Ich habe es mir korrekt überlegt, weil in Fourth Wing stand es richtig. Und dann wurde es im Deutschen direkt umschifft. Sehr schön. Dann hast du meine Frage schon beantwortet, Tiffy.
Okay. Hast du noch was oder kommen wir jetzt schon zu den Drachen?
Jetzt kommt nur das mit Violet noch. Ich lieb's einfach, wie du mich meine Liste abarbeiten lässt.
Ja.
Danke dir. Und zwar hat Violet ja hier das Problem, dass sie Rhiannon nicht korrekterweise sagen kann, warum Sloan sie jetzt hasst. Ne? Sie umschifft das ja die ganze Zeit und sagt, ich kann ihr nicht die Wahrheit sagen. Nee, sehe ich komplett anders. Sehe ich ganz anders. Selbst wenn ich die Vennen weglasse. Die offizielle Version war ja, sie sind von Greifenreitern angegriffen worden. Jeder weiß, Soleil und Liam sind dabei zu Tode gekommen. So weit, so gut. Wo wäre jetzt das Problem, Rhiannon zumindest davon eine umwandelte Version zu erzählen und zu sagen, ja, es war kritisch, ich war kurz davor zu sterben und Liam hat sich dazwischen geworfen mit seinem Drachen und leider ist dabei Day so verletzt worden, dass Liam nicht mehr zu retten war. Das wäre doch gar kein Problem. Sie könnte doch bei dieser Version bleiben. Sie müsste nur die Wellen rauslassen. Warum ist sie der Meinung, sie muss das so komplett umschiffen? Die wissen doch, dass Liam gestorben ist bei dem Angriff.
Ja, aber glaubst du wirklich, dass eine Rhiannon glaubt, dass Greife Tern umlegen könnten?
Ja, Stand jetzt bleibt ihr ja gar nichts anderes übrig.
Ja, aber deswegen finde ich hier einfach zu sagen, sie gibt mir die Schuld an Liams Tod, Punkt, definitiv die bessere Wahrheit. Weil sonst kämen Nachfragen. Ich würde das auch nicht glauben, dass ein Greifenschwarm Tern Probleme machen könnte. Die sind ein Viertel, ein Drittel von ihm.
Ja.
Dann ist der schnell ohne Ende. Da kommt keiner hinterher. Der muss nur hoch genug fliegen und die kommen nicht mehr da an, weil sie keine Luft mehr kriegen. Also ich bin der Meinung, dass das hier die beste Antwort war, die sie hätte geben können. Alles andere hätte Fragen aufgeworfen. Ganz viele Fragen.
Aber theoretisch glauben die ja auch jetzt schon dann nicht, dass das Greifenreiter waren.
Nee, glaube ich
Brienne,
auch.
Ja, genau. Nur dann hätte ich ja auch sagen können, dass er versucht hat, sie zu beschützen. Dann wäre ja, sie hätte ja eigentlich nur so ein kleines Detail mehr geben müssen, um hier ein bisschen deutlicher zu machen, was Sloane eigentlich für ein Problem mit ihr hat. Das
aber
meine
warum?
Ich.
Es reicht doch zu sagen, sie gibt mir die Schuld an Liams Tod. Reicht doch. Brauche ich nicht mehr.
Ich bin da neugierig.
Ja, du, aber an sich finde ich das hier die perfekte Antwort. Es ist kurz, es ist knackig, es ist eine selektive Wahrheit und sie braucht nicht mehr und es wirft keine Fragen auf. Sorry, dass ich jetzt deinen Violet-Hass kurz kaputt gemacht habe.
Nein, ist okay. Nein, ich hasse Violet ja nicht. Ich finde nur, sie macht sich's komplizierter, als es sein müsste.
Aber finde ich hier jetzt ausgerechnet nicht. Ich finde, hier hat sie sich's mal einfach gemacht.
Ich lieb's, Tiffy, ich lieb's. Manchmal sind wir uns so einig und dann kommen hier so Momente, da weiß ich gar nicht, da laufen wir auf so unterschiedliche Richtungen zu. Ich mag's. Eigentlich mag ich's ja, weil wenigstens sind wir diskussionsbereit, aber weißt du, sonst bei Violet immer einig und dann kommt hier eine Stelle und da bist du top überzeugt und ich denk mir nur, nee.
Liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen an unseren beiden Temperamenten. Oder Neugierigkeitsgraden vielleicht auch.
Ich wollte gerade sagen, also dein Temperament steht meinem in keinster Weise nach.
Ich bin die Ruhe selbst.
Ja, ja.
Geduldig.
Ich hoffe dann, nach dieser Folge kriegst du Nachrichten.
Das Ding ist aber, du bist nachtragender als ich. Und ich glaube, dass das bei Violet hier auch immer und auch bei Dane ja auch brutal reinspielt. Und bei mir ist so, ich muss jetzt einmal Luft gemacht haben und dann ist ja wieder gut. Und dann kann ich vielleicht auch Sloane wieder leiden.
Nee, die hast du jetzt gefälligst. Das ist dein Hasscharakter, jetzt behalt den mal bei. Ich kann hier nicht der Einzige sein. Hey, Schluss jetzt.
Ja, jetzt mein Hasscharakter kommt ja jetzt. Also, oder unserer beider. Ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Denn, wie du schon gesagt hast, die Drachen kommen. Und dieser eine einäugige, orangefarbene Deutschschwanz, das ist der gute Drache von Varys. Der nennt sich Solus und ist die Arschgeige des Drachenuniversums. Ich glaube, es gibt keinen hinterhältigeren Drachen als Solus.
Ja, der ist ja auch nicht nur hinterhältig, der ist einfach richtig hasserfüllt, so ganz offenkundig.
Ja, der freut sich, also ich glaube, dem sein Lebenselixier ist das Leid von anderen Menschen, anderen Drachen.
Ja, dem muss beim Schlüpfen schon jemand auf die Eierschale getreten sein. Da ist was von Kindesbeinen an ist da falsch gelaufen bei dem. So hasserfüllt kannst du gar nicht auf die Welt kommen, oder?
Schlimm, wirklich schlimm. Tern weiß gar nicht, dass Solas dabei ist, denn Violet fragt ihn jetzt, warum bist du nicht dabei? Hattest du keine Lust, deine Einschüchterungsfähigkeiten zur Schau zu stellen? Also ich glaube, Tern hätte nur kommen müssen und dann wären alle so. Und da sagt er so, ne, Taschenspielertricks sind nicht so meins. Ja, und dann ist nämlich Tern so ein bisschen geschockt, dass Solas da ist. Mhm. Und dann sagt er auch, oh, lass ihn zu keiner Zeit aus den Augen. Und ich denke, dass der jetzt richtig in Alarmbereitschaft ist. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn er das gewusst hätte, wäre er mitgekommen.
Ja, ich glaube auch, dass das hier schon der Punkt ist, wo Tern sich jetzt direkt auf den Weg macht.
Ja.
Also ich glaube, dem hat nur diese Info gereicht, Solas ist da und er wusste, shit, das hier kann jetzt richtig, richtig schief gehen. Die zwei waren ja auch nicht ohne Grund schon mal aneinander. Was da genau vorgefallen ist, wüsste ja auch Violet gerne. Ich wüsste es auch gerne. Und Solas, der strahlt ja hier schon, was strahlt er aus? Hunger und bei mir steht da unstabil. Er wirkt instabil und hungrig.
Ja, genau. Und Tern hat ja auch mit seiner Vermutung recht. Also wir erinnern uns, es gab auch letztes Jahr Läufer, die wurden dann alleine abgefackelt und ja, halt dann Pech. Wenn jemand mitgelaufen ist, gab es halt dann 2 Aschehäufchen und das war's. Hier ist das jetzt ganz anders. Es ist ein Trio, das wegrennt. Also einer fängt an und dann rennen halt mal wieder welche mit. Mhm. Und Tern brüllt dann nur noch Achte auf Solas und dieses Scheißviech fackelt jetzt einfach einmal über die kompletten Kadetten drüber. Also wenn es dumm gelaufen wäre, hätte es keinen Reiterquadranten mehr gegeben. Violet schreit dann noch runter, stürzt sich selbst auf Sloane. Arik stürzt sich auch noch auf jemanden. Ich sag
auf
mal,
diese Rothaarige.
Genau. Ihre Staffel reagiert noch, aber von der dritten Staffel ist nichts mehr übrig.
Die sind hart dezimiert worden, ja.
Das ist brutal.
Ja, und die Sache ist die, hier gibt's so noch mal so 2-3 Sachen, auf die man kurz eingehen könnte. Mache ich auch mal gerade.
Ja,
ich gebe Gas. Ich gebe Gas, du Allergiefreund. Einmal, Terns erster Ratschlag war ja schon, nimm bloß nicht die Augen von Solas. Weil, wenn du siehst, in welche Richtung der guckt und wann der Luft zieht, weißt du auch, wo der Feuerstrom wird hintreffen. Das ist ja wirklich ein Ratschlag, der macht ja sogar Sinn, ne? So, was macht die Violet als erstes, wenn da jemand wegrennt? Sie schaut weg von Solas. Dann muss ja Tern nochmal sie anschreien. Augen auf Solas. Was ist denn das für ein Überlebensinstinkt hier? Hm. Das kann doch nicht sein.
Ich glaube, da rechnet halt keiner mit. Also, dass der jetzt einmal alle abfackeln möchte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wenn mein eigener Drache, und Tern ist nicht ein panischer Drache, Tern ist ein sehr, sehr erprobter und, bin ich der Meinung, in Krisensituationen sehr rationaler Drache.
Ja.
Und wenn der zu mir sagt, oh, auch wenn der jetzt hier vielleicht nur halb so groß ist wie ich, bloß nicht die Augen von dem nehmen, dann würde ich doch diesen Ratschlag einfach annehmen, ob ich damit jetzt rechne, dass der uns abfackelt oder nicht. Und dass sie da noch nicht mal eine halbe Minute später schon sonst wohin guckt. Oh! Also in manchen Momenten ist sie richtig gut und dann kommen Momente, da hat die den Überlebensinstinkt von einer Kartoffel. Wirklich. So, ja. Das wäre eine Sache. Dann die zweite Sache. Soll ich bei Solas bleiben oder darf ich noch gerade was zu Cav sagen?
Mach, wie du willst. Ist nicht ganz unwichtig mit Cav, ja.
Ja, dann mache ich das gerade zuerst. Cav steht ja auch auf dieser Brüstung. Steht's, glaube ich, so im Deutschen, oder? Als Brüstung?
Auf dem Mauerwerk, ja.
Und haucht jetzt hier mal so ganz lieblich in die Menge rein. Und ja, genau. Oh, nee. Ich darf es mir gar nicht zu sehr vorstellen. Wenn ich mir diesen Geruch, der hier beschrieben wird, vorstelle, da wird mir richtig übel. Da kriege ich eine Gänsehaut auf dem ganzen Körper. Es muss ganz, ganz schlimm nach Verwesung riechen. Oh. Ja. Und da sind die Leute ganz wild unterwegs. Und ich glaube aber auch, dass das irgendeine Bedeutung hat. Weil Cav ist ja nicht der einzige Drache, wo das mal erwähnt wird, dass der so nach Verwesung riecht. Und da steckt was Ungutes dahinter. Also so die meistgenannten Sachen war, dass entweder Cav Kontakt zu Vennen hat in irgendeiner Form. Also, dass Dane nicht Vennen ist, da bin ich mir recht sicher. Ich glaube nicht, dass Dane selbst Kontakte zu Vennen hat.
Nee, glaube ich auch nicht.
Aber es könnte sein, dass Cav in der Nähe von jemandem sich aufhält oft, der selbst Vennen ist. Zum Beispiel Danes Vater vielleicht oder Kontakte zu denen hat. Oder, was ich jetzt auch gelesen habe, dass vielleicht Cavs vorheriger Reiter in irgendeiner Form Vennen war, geworden ist oder sowas. Dritte Theorie, dass der Drache irgendwie unter der Kontrolle von jemandem steht, mental gesehen. Dass das ein Zeichen ist von jemandem, der kontrolliert wird. Oder vierte Vermutung, dass das ein Drache ist, der korrupt ist, der quasi seine eigene Rasse verrät. In irgendeiner Form. Das waren so die 4 häufigst genannten Theorien. Wo siehst du dich?
Nirgends, tatsächlich. Ich kann alle nachvollziehen, aber ich selbst kann mich mit keiner anfreunden.
Mhm. Hm. Hast du dann für dich so eine eigene Idee, was mit Cav los ist?
Nö. Da mache ich es mir tatsächlich sehr einfach.
Du lässt es offen also. Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ich bin mir sicher, es kommt noch was mit Karth. Da, also bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich glaube ja immer noch an die Dane Redemption. Also auch mit Buch 3, ne, und so. Also man sagt ja auch so ein bisschen, das eigentliche Enemies to Lovers an dem Buch ist Dane und die Zuschauer. Und deswegen wäre es schade, wenn nachher zwischen Dane und Karth was passiert.
Ja, aber genau mit der Theorie kann ich mich am meisten anfreunden tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass Dane nachher sich als ein guter Charakter herausstellt, auf lange Sicht gesehen. Und ich glaube aber leider, dass sein Drache kein guter Charakter ist. Wenn ich mal ein Beispiel geben darf, bei Melgrin und seinem Drachen sehe ich das genau andersrum. Ich glaube, dass Coda eigentlich am Ende das gute, lange Spiel gespielt hat, dass aber Melgrin ein Arsch ist. Und hier sehe ich es genau andersrum. Ich glaube, dass Dane auf lange Sicht das Gute ist und Karth aber das Arschloch ist, das Korrupte.
Vielleicht tauschen die ja die Drachen.
Aber deswegen kann ich mich damit am meisten anfreunden.
Ja, okay. Gut, dann hast du noch was zu Solas?
Ja, da geht's jetzt aber darum, was und wen der abgefackelt hat.
Ach so,
also, ja. Wenn ich da schon vorweggreife, würde ich dir noch mal das Feld überlassen.
Nee, also Pencheck sagt dann jetzt so toll, Reiter scheuen vor Feuer nicht zurück. Pencheck, du willst noch einen Reiterquadranten haben, richtig? Also dann solltest du froh sein, dass die Hälfte sich jetzt da auf den Boden geschmissen hat, sonst hättest du keinen Reiterquadranten mehr, aber ist okay. Ja, also von unserer Staffel ist keiner abgefackelt worden. Und man muss auch sagen, die Drachenschuppenweste von Violet hat ihr einiges erspart. Also die hat das Feuer mal schön weitergeleitet. Die hat nämlich Gott sei Dank keinen verfackelten Rücken. Aber jetzt erfahren wir, wen es gekostet hat.
Und zwar wird uns einer hier namentlich genannt, und zwar Sierran. Was nicht unwichtig ist, weil Sierran war Teil dieser Staffel, die in Rhaeson gegen die Vennen gekämpft hat. Und das geht jetzt alles in diese Richtung der Verschwörung. Imogen will ja noch nicht mal, dass Violet es hier ausspricht. Aber sie haben wohl eine Zielscheibe auf dem Rücken, gerade was Varys betrifft. Und Solas als sein Drache scheint hier den Moment genutzt zu haben und wollte da mal ein paar schon mal loswerden. Hätte Violet nicht so schnell reagiert, wäre der ja auch mal ganz locker noch Imogen und Violet hier losgeworden mit seinem Feuerstrom. Ja, dass die Drachenweste übrigens nicht verbrannt ist, finde ich auch noch mal ein wichtiger Hinweis, dass Drachen also sich gegenseitig nicht gut abfackeln können. Die können zwar ihre Klauen nutzen, ihre Zähne, aber so grundsätzlich sind die jetzt schon bis zu einem gewissen Grad feuerresistent.
Ja, die sind komplett feuerresistent, halt nur nicht gegen das Feuer der Weibern, aber das ist ja auch ein anderes Feuer.
Ja, ja, okay. Richtig. Es sind also jetzt 3 Leute tot. Soleil und Liam sind in Rhaeson schon dahin gegangen.
Ich wollte gerade sagen, hier sind gerade mehrere Leute gestorben, nicht nur 3, aber du meinst jetzt Rhaeson.
Ja.
Die Überleitung war ungünstig, Vivi.
Entschuldigung, nochmal. Von unserem Rhaeson-Squad sind jetzt 3 Leute also schon mal tot. Uns bleiben noch 7, weil wir waren ja 10 insgesamt. Das heißt, hier im Quadranten haben wir noch Bodhi, Imogen und Violet. Und Zayden, Garrick, Mason und Eva, die sind auch noch Stand jetzt am Leben. Imogen hat hier direkt schon die Vermutung, das war kein Zufall. Violet hat die Vermutung auch. Aber sie wollen es, glaube ich, nicht noch heraufbeschwören, indem sie es aussprechen.
Genau. Jetzt sagt Varys so schön, nicht nur die aus dem ersten Jahr verdienen sich ihr Leder in Biscayeth. Die Geschwader sind nur so stark wie ihre schwächsten Reiter. Der stärkste Reiter der Welt würde gegen Feuer nicht standhalten. Aber ist okay. Varys ist kein Charakter, den ich je verstehen werde. Jetzt ist es so, dass Violet überwältigt wird von Wut. Und das ist nicht ihre Wut. Also klar, die ist auch ein bisschen wütend. Aber ein großes, schwarzes Drachenlein ist jetzt ein bisschen saurer. Also der ist richtig angekotzt und der kommt jetzt an. Und klar, wenn so ein Tern, der gefühlt doppelt so groß ist wie alle Drachen, die da stehen, angeflogen kommt, fängt der Nächste an, loszurennen. Und Solas hat schon wieder richtig Bock, die Nächsten abzufackeln. Und der ignoriert Karth gänzlich. Also der lässt sich von dem nichts sagen.
Ja, ich war aber überrascht, dass Karth hier einmal versucht hat, einzugreifen. Vielleicht hatte der auch Angst, dass der noch Dane mit abfackelt.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass die Drachen hier echt um ihre Reiter Angst hatten.
Ja, vor allem, weil er ja ein paar Leute abgefackelt hat, die Reiter schon waren. Da, also da sind ein paar Drachen, sind, glaube ich, jetzt gerade auf dem Feldzug.
Mhm. Aber es ist ja, Sol ist alles egal, denn Tern kommt jetzt. Violet ist super erleichtert. Ja, also da sind einige Rookies, die jetzt echt Angst haben. Gut, hätte ich vor Tern, glaube ich, auch. Die jetzt panisch um ihr Leben rennen. Ja. Und alle Drachen, die schon da sind, zucken jetzt zurück. Außer Solus, der schon wieder seine Zunge rollt. Und Tern brüllt ihn aber jetzt erstmal an. Und Solus ist das einfach scheißegal. Der guckt in seine Richtung völlig, als gäb's nix. Das ist der helle Wahnsinn.
Mhm.
Das Selbstbewusstsein hätte ich gern.
Ich glaube noch nicht mal, dass das so richtig Selbstbewusstsein ist. Ich glaube, der ist einfach komplett irre, dieser Drache.
Ja, das auch. Aber so irre will der ich nicht sein.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass das hier auch so ein Schwanz-Contest ist. Weil Solus weiß genau, wenn er jetzt hier zurückzuckt, dann hat er sich komplett blamiert. Es ist ja schon peinlich genug, dass er jetzt gleich das Feld räumt. Was ja für Varys genauso peinlich ist. Deswegen entwickelt der ja noch mehr Hass auf Violet als sowieso schon. Aber Solus, der hat auch, glaube ich, keine Freunde. Das ist auch so ein Drache. Ich glaube, du findest keinen, der den leiten kann.
Nee.
Kann ich mir nicht vorstellen. Der wirkt so einzelkämpfermäßig, wie so ein irrer Psychopath.
Ja. Tern reckt jetzt seinen Hals nach ihm und schnappt halt richtig mit den Zähnen und hat ihm eine Botschaft mitgegeben. Und zwar, dass wenn Solas ihr noch mal zu nahe kommt, weiß er, dass ich seinen Menschen am Stück verschlingen und ihn in mir verrotten lasse, während sein Herz noch schlägt. Und dann nehme ich ihm das zweite Auge, das ich ihm so gnädig gelassen habe. Ich glaube, das bereut er jetzt auch, dass er ihm nicht beide Augen ausgehackt hat.
Ja, ich bereue es auch, dass Tern hier überhaupt gedroht hat und einfach nicht direkt gemacht hat.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine? Vor allem, wer hätte denn was dagegen tun sollen? Ich glaube, auch kein Pencheck hätte sich danach gegen Tern gestellt.
Nee.
Deswegen hätte er uns nicht den Gefallen tun können und hier einfach mal direkt Solus weghauen. Wäre das zu viel verlangt gewesen?
Es wundert mich auch so ein bisschen, dass Violet nicht so sauer war, dass da ein paar Blitze vom Himmel gekommen sind. Weil die hatte ihre Siegelkraft nicht unter Kontrolle und jetzt hat's gerade die dritte Staffel abgefackelt. Und fast sie und ihre Freunde. Und dass da nichts gepritzelt hat, wundert mich ein bisschen.
Ja, da hast du recht. Vor allem, weil es hat ja schon einmal an dem Tag ein bisschen gepritzelt, als sie sich über Dane aufgeregt hat. Da ist ja ein Blitz über den Himmel geflogen. Und ich glaube nicht, dass sie da oben auf dem Turm auf Dane saurer war, als sie jetzt hier ist, wo die alle abgemetzelt wurden. Das ist eigentlich ein guter Gedankengang. Verstehe ich jetzt auch nicht.
Entweder war die so voll mit Panik und keine Ahnung, dass die Siegelkraft da nicht angeschlagen hat. Hat mich einfach so ein bisschen gewundert, weil die hätte, doof gesagt, hätte es da gerade noch mal Feuer geben können. Da hätte noch mal das A-Hörnchen, das B-Hörnchen kommen müssen. Sag's dir. Ja, Solus ist jetzt weggeflogen. Und Pencheck, der ist ja tiefenentspannt, ne? Der ist jetzt, kehren wir wieder zurück.
Er zittert aber ein bisschen.
Jo, ein bisschen. Aber man muss ja weiter hier die stringente Fahne auf.
Linie halten.
Linie, danke, ja. Fahne. Linie. Varys ist angepisst. Sein Drache musste jetzt wegfliegen, weil Tern hätte ihn sonst, glaube ich, gegessen. Und den Hass merkt Violet. Also den spürt sie jetzt schon überall.
Ja, ich weiß aber auch nicht, was der erwartet hat. Hat er jetzt wirklich geglaubt, sein Drache kann da jeden abfackeln, den er will und kein Drache stellt sich dagegen, oder was?
Ja, vor allem, wenn ich doch weiß, dass Tern gebunden hat und einen Reiter oder eine Reiterin im Quadranten hat, dann ist doch logisch, dass der nicht jetzt denkt, oh, das hast du aber gut gemacht, Solus. Immerhin hast du mein Mädchen nicht getroffen.
Nee, es muss ja auch nicht mal, wie gesagt, Tern sein. Ciaran hatte auch einen Drachen.
Ja.
Und was ist denn, wenn der Drache... Der spürt ja den Tod direkt. Da hätte jeder Drache von diesen Verbrannten hätte da auflaufen können. Und Solus ist ein kleiner Drache. Der ist halb so groß wie Tern. Es ist nicht so, als hätte der keine Feinde, die ihn kalt machen könnten. Wie du sagst, dieses irre Selbstbewusstsein. Und was hat Varys denn erwartet? Glaubt er wirklich, dass die Drachen einfach darüber hinwegsehen, oder was? Ich verstehe es nicht.
Ich kann mir nur vorstellen, dass die anderen Drachen halt wirklich schon Respekt vor Sodus haben, weil er so irre ist und weil Varys jetzt halt im Quadranten ist und die dann schon Angst haben, boah, was könnte der noch meinem Reiter oder meiner Reiterin antun? Auf der anderen Seite, die anderen Drachen haben jetzt keinen Reiter oder keine Reiterin mehr. Das heißt, sie könnten theoretisch auch einfach ihn platt machen. Weil er hat ja auch zum Beispiel, dadurch, dass er nur ein Auge hat, auch einen toten Winkel. Also die könnten ja schon mit mehreren Drachen so angreifen, dass er sich gar nicht wehren kann.
Ja, deswegen überrascht es mich, dass dieser Drache uns später im Buch noch beehren wird. Weil ich bin der Meinung, eigentlich hätte hier schon sein letztes Stündlein schlagen müssen.
Okay, also wir haben jetzt unseren Bernd, den wir schon nicht leiden können. Jetzt kennen wir auch noch seinen Drachen, der noch schlimmer ist als er, glaube ich. Aber die passen einfach zusammen. Die haben beide Spaß am Töten, eine sadistische Ader. Kein Mensch oder kein Drache, den man in seinem Leben braucht.
Es ist auch so ein scheiß Ende für ein Kapitel. Du denkst, du hast es übers Viadukt geschafft. Du denkst, du bist im zweiten Jahr oder sogar im dritten Jahr. Stehst dort in Formation, ahnst nichts Böses, machst eigentlich alles richtig. Und dann kommt sowas. Es ist so ein ungerechter Schock. Oh, nee.
Dann lass uns das doch jetzt als Anlass nehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht doch irgendjemanden, den ihr gut leiden könnt, einfach eine überraschende, schöne, kleine Geste, damit wir dieses Scheißkapitel oder dieses Scheißende wieder umdrehen können. Das wäre doch was. Freut sich bestimmt jemand.
Ja, das stimmt.
Gebt jemandem einen Kaffee aus, sagt jemandem, dass er toll aussieht, zaubert jemandem ein Lächeln auf die Lippen. Ich glaube, das ist eine gute Wochenaufgabe. Ich hoffe, wir haben euch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Ein kleines, zumindest. Ja, und wenn ihr noch Ideen habt, was Widdock mit seinem Tattoo für eine Idee hatte. Ja, wir hätten noch eine Kleinigkeit. TikTok und Instagram hassen uns aktuell ein bisschen. Vivi ist aber dran. Vivi gibt nicht auf.
Nee.
Jedes Like oder jeder Kommentar hilft uns natürlich, dass die Reichweite sich ein bisschen verbessert. Also, wenn ihr unsere Posts seht, gerne ein Like da lassen. Vielleicht auch kommentieren. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und Vivi steckt da so viel Arbeit rein in Social Media. Das würde Vivi doppelt und dreifach freuen.
Hast du schön gesagt.
Ja, ist doch so. Ich finde das immer schade. Du machst dir da so viel Mühe und dann gucken das nur 100 Leute, weil TikTok einfach uns dann aktuell irgendwie nicht leiden kann. Oder irgendwie halb TikTok nicht leiden kann. So. Gut. Dann war's das für heute. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Haltet durch, wenn es noch weiter warm ist. Es ist ja jetzt erst in 3 Wochen, dass das Kapitel online kommt. Aber ich sehne etwas kühlere Temperaturen herbei. Du auch. Wir hören uns in der nächsten Drachenstunde.
Tschüss.
Drachenstunde, der Fantasy-Podcast.